Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Wertschätzung und ich bin mal wieder hinabgestiegen in die Untiefen der japanischen Popkultur, um hoffentlich Schätze zu bergen. Und im Hintergrund, da lacht er schon, der Mann, der sich das heute alles anhören darf. Dom Schott ist da. Hallo Dom.
Hallo, ich bin ganz gespannt. Das Spiel, über das wir heute sprechen, ist eines, das habe ich vor vielen Jahren mal in meinem direkten Umfeld mitbekommen. Nie selbst gespielt, aber immer sehr neugierig gewesen. Und diese Neugier werde ich jetzt kanalisieren in eine Reihe von wahnsinnig guten Fragen. Also sagen wir, wie es ist. Ich bin so gespannt.
Ja, niemand fragt so gut wie Dom Schott, meine Damen und Herren. So kennen wir ihn, so mögen wir ihn, so lieben wir ihn. Der Mann, der die besten Fragen der Welt stellt. Und zwar heute zum Thema 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors oder kurz abgekürzt 9, also dreimal die Zahl 9 auf Englisch. Und das ist ursprünglich erschienen für den Nintendo DS im Jahre 2009 in Japan, 2010 dann im Rest der Welt. Und das wurde inzwischen neu aufgelegt, ein Remaster für den PC und für die Konsolen. Und das ist bei mir im Xbox Game Pass plötzlich aufgepoppt. Und ich dachte, ach, guck mal da. Das wollte ich ja schon immer mal spielen, diese Zero-Escape-Spiele, wie sie genannt werden als Oberbegriff für diese Reihe, die ist schon seit Jahren so ein bisschen auf meinem Radar, weil sie immer wieder hoch angepriesen wird für ein tolles Storytelling und interessante Rätsel im Subgenre der sogenannten Visual Novels. Dom, kennst du dich mit Visual Novels aus?
Ich muss eines noch vorher dazu sagen, ich freue mich ganz doll, dass wir jetzt über 9 sprechen, denn ich glaube, viele Menschen da draußen könnten 9 vor allem bisher nur kennen als ein Meme aus dem Film Der Untergang, in dem Bruno Ganz als Adolf Hitler im Bunker ausrastet. Und jetzt sprechen wir über ein Spiel und Jochen, ich höre dich schon wieder nicht lachen. Ich habe mich so konzentriert, das zu sagen, ohne zu lachen. Ich finde das wahnsinnig lustig.
Aber in welchem Meme sagt denn Ganz, a.k.a. Hitler, nein?
Da gibt es seit Jahren Memes, in denen Bruno Ganz eben verkleidet am Planungstisch im Bunker sitzt und nein ruft. Und das ist jetzt ein Spiel, wo wir mal diese Referenz abgreifen konnten und beweisen konnten, wie sehr wir noch in Touch mit der Popkultur da draußen sind. Aber das hat jetzt nur so halb geklappt.
Ach so, ich dachte ja, der Untergang und die ganzen Memes sind eher die Popkultur von vor 10 Jahren.
Ich bin ja auch alt, also ich habe ja irgendwann aufgehört, die Dinge mitzuverfolgen, deswegen, na gut. Nee, aber um auf deine Frage zurückzukommen, das hat sich jetzt gelohnt hier auf jeden Fall. Also um auf deine Frage zurückzukommen, Visual Novels, das ist so eine Sache, also ich weiß natürlich, das Zeug gibt es, es ist aber Kram, ein Genre, das ich selber eigentlich nie spiele. Ich kann es gar nicht so richtig begründen. Mir fällt eigentlich nur ein Grund ein, der mir dann immer wieder so im Hinterkopf herumfliegt. Und zwar, Visual Novels sind dann oft geknüpft an Spiele aus Japan, aus dem asiatischen Kulturkreis. Und die, und das sind jetzt Klischees, in denen ich mich bewege, weil ich kenne mich da eben nicht gut aus, aber ich denke dann immer an solche erzählerischen Klischees und auch Stereotypen, was Character Design angeht, dass ich direkt so ein Desinteresse habe. Und deswegen schiebe ich Visual Novels immer so grundsätzlich von mir, eigentlich ohne Grund. Deswegen bin ich hier immer noch interessiert, aber auch sehr unerfahren, was das Genre selbst angeht.
Es gibt so ein paar Sachen in dem Genre, die so als Leuchtturmbeispiele gerne gehandelt werden von Fans des Genres in so einer breiteren Öffentlichkeit. Und da gehören eben die Zero-Escape-Spiele dazu. Da gehört zum Beispiel auch das Danganronpa dazu, was ich mir vor längerer Zeit, schon viele Jahre her, mal auf Steam aufgrund des guten Leumundes gekauft hatte, 5 Minuten oder 10 Minuten reingespielt hatte und gedacht hat, nee, da habe ich jetzt keine Lust, ich könnte mich gar nicht mehr erinnern, warum eigentlich nicht. Und jetzt saß ich da auf meiner Couch, guckte so durch den Game Pass eines schönen Sonntagnachmittages, sah diese beiden neu aufgelegten Zero Escape Spiele und dachte, na, wenn's nichts kostet, spielst du mal rein, probierst du den ersten Teil mal aus, guckst mal, wie es dir gefällt, findest ihn wahrscheinlich nach einer Viertelstunde langweilig und machst es wieder aus, aber kostet ja nichts, ist auch ein relativ überschaubarer, glaube ich, 7 GB Download, kannst du mal schnell machen und ja, irgendwann war es nachts um 3:30 und dann war ich durch.
Das ist ja schon mal erstmal ein gutes Zeichen, außer die Ladezeiten sind so lang, aber da du kein Strategiespiel spielst, ich denke mal, ist es ein positives Zeichen. Vielleicht kannst du ja mal den Leuten und auch ehrlich gesagt mir nochmal so ganz grundsätzlich erklären, wie müssen wir uns eigentlich Nein, Nein, Nein auf so einer Gameplay-Ebene vorstellen? Also was passiert da eigentlich, wie kann ich mir das vorstellen, was da auf dem Bildschirm mir gezeigt wird?
Wir müssen sogar, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen, weil es ein bisschen verwirrend ist, wenn jetzt der ein oder andere auf die Idee kommt, na, das klingt interessant, ich gucke mir das auch mal an und dann feststellt, oh, ich finde das ja irgendwie gar nicht, beziehungsweise was ist das denn eigentlich? Denn das ist ein bisschen unnötig, finde ich, verworren, wie diese Spiele überall gehandelt werden und benamst sind. Das ergibt dann Sinn, sobald man es weiß, aber erstmal guckt man dann so drauf. Dir ist es ja auch, glaube ich, so gegangen, als ich dir die Steam-Page geschickt hatte von dem Spiel.
Ich saß da und habe mich so doof gefühlt. Ne? Wir waren im Wochenmeeting und du hast gesagt, hier, ne, darüber würdest du gerne sprechen. Und ich habe, wenn du dich noch erinnern kannst, ich habe mich kurz gar nicht getraut zu fragen. Du hast mir sogar den Link geschickt und ich habe nirgendwo das Spiel gesehen, nachdem ich eigentlich gesucht habe, obwohl ich auf der richtigen Steam-Store-Seite war.
Ja, und zwar ist das folgendes. Es gibt diese Reihe, die unter Zero Escape firmiert. Die hat drei Teile. Über den ersten werden wir heute sprechen. Sehr wahrscheinlich in einer weiteren Wertschätzung, weil jetzt will ich auch den zweiten Teil spielen. Dann mal über Teil 2. Und es gibt noch einen dritten Teil. Und das alles firmiert unter dem Oberbegriff Zero Escape. Und dann gibt es aber jetzt neu aufgelegt, weil niemand oder sehr wenige Leute heute noch auf dem Nintendo DS spielen, wo die Spiele ursprünglich mal rausgekommen sind, gibt es eben diese Remaster-Version der ersten zwei Spiele. Und diese Remaster-Version der ersten zwei Spiele firmiert dann zum Beispiel bei Steam oder im PlayStation Store oder auch im Xbox Game Pass unter dem Oberbegriff Zero Escape Doppelpunkt The Nonary Games. Und da findet man sie auch, das sind also die ersten beiden Spiele, das dritte ist nicht dabei und das dritte ist auch keines der sogenannten Nonary Games, wenn ich das richtig verstanden habe, denn die wiederum, dieser zweite Oberbegriff, Zero Escape Doppelpunkt, The Nonary Games, der wiederum referenziert eine Story-Gameplay-Mechanik, die es in dem Spiel gibt, weil da gibt so eine kleine so einen kleinen mathematischen Kniff, wenn man so will, weil Nonary als englisches Wort aus dem Latein entlehnt, bedeutet letztlich irgendetwas, was auf der Zahl 9 basiert oder was mit der Zahl 9 zu tun hat, um es jetzt ganz grob zu formulieren. Und dabei handelt es sich um die ersten zwei Spiele. Das dritte wiederum ist dann wieder ein bisschen anders. Und das ist so, also für den Außenstehenden so auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend. Eigentlich nicht so sonderlich schwierig, aber das sollte man hinzusagen, wenn jetzt jemand denkt, na guck ich mal, was kostet das auf der PlayStation? 30€ übrigens, im Game Pass wie gesagt umsonst, bei Steam für 24,99 zu haben. Da sollte man also nach Zero Escape Doppelpunkt The Nonary Games gucken und da ist dann dieses heutige 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors dabei und der Nachfolger.
Sehr gut. Gut, dass wir den Kompass nochmal ausgerichtet haben. Am Rande übrigens, ich gebe das ganz offen zu, trotz großem Latinum und Englisch in der Schule, ich wusste nicht, was Nonary bedeutet. Mir war das nicht geläufig.
Wirklich so nicht?
Überhaupt nicht, gar kein.
Also, das gehört doch zur Allgemeinbildung. Ja, ich habe das garantiert nicht bei Wiktionary nachschlagen müssen.
Ach Gott, das tröstet mich sehr. Ich habe jetzt gedacht, komm, das sage ich jetzt einfach mal, damit die Leute sich da draußen nicht so schlecht fühlen. Ich wusste es nicht. Deswegen habe ich da auch so drüber gelesen. Nonary, naja, wird wahrscheinlich irgendeine Anspielung sein, die ich nicht verstehe. Aber jetzt weiß ich es. Und jetzt wissen auch die Leute, wo sie das Spiel zu finden haben. Und jetzt können wir wieder zu meiner Frage zurückkehren. Mhm. Wie sieht das Ding denn jetzt aus? Wie funktioniert das eigentlich?
Ja, das Ding passt. Oder wird genannt unter diesem Visual Novel Subgenre, das es gibt. Man sollte es oder könnte es allerdings, wenn man genauer ein bisschen differenzieren will, sagen, es ist ein bisschen eine Mischung aus einer klassischen Visual Novel und einem Puzzlespiel. Die älteren Semester dürfen an sowas wie die Myst-Reihe zum Beispiel denken. Denn wie das Ganze abläuft ist, es gibt eine Erzählebene, die weitgehend automatisch abläuft und das ist eben die Visual Novel. Wir sehen also typische japanische Anime-Manga-Figuren auf unserem Bildschirm und die führen Dialoge teilweise zusammen mit unserer Figur, die wir allerdings nicht sehen, weil wir das gewissermaßen diese Visual Novel-Sachen so aus so einer Art First-Person-Ansicht sehen. Das sind in der Regel statische Bildschirme, also da ist nichts animiert, da gibt's keine richtigen Zwischensequenzen, das ist also kein Anime, sondern man kann es sich vorstellen wie einen interaktiven Comic. So ab und zu dürfen wir mal eingreifen, aber nur sehr rudimentär und nur an gewissen vorgegebenen Stellen. Ansonsten läuft vor uns relativ automatisch eine Visual Novel insofern ab, dass die Figuren, die in dem Spiel mitspielen, sich halt unterhalten, sich mit uns unterhalten. Und das wird aufgelockert gewissermaßen durch die Rätselpassagen im Spiel. Und die funktionieren, deswegen auch der Oberbegriff Zero Escape, ähnlich wie ein klassischer oder ziemlich genau wie ein klassischer Escape Room. Die kennt man ja mittlerweile auch in der Offline-Variante. Da geht man irgendwo hin, bezahlt Geld, geht mit einer Gruppe rein und wird dann in einem Raum eingeschlossen und muss innerhalb einer bestimmten Zeit dort wieder herausfinden, indem man dort Hinweise sucht, indem man Hinweise miteinander verknüpft, indem man Logikrätsel löst. Und so kann man sich das vorstellen. Es gibt immer wieder diese erzählt, diese Visual Novel Passagen, die relativ automatisch ablaufen, die die Geschichte weitertreiben. Und dann befinden wir uns wieder in einem dieser Escape Rooms. Dann kommt das Gameplay zutage und dann müssen wir einen Weg finden, um uns aus diesem Raum zu befreien. Und dann geht wieder der nächste Visual Novel Teil weiter.
Jetzt ist es ja ganz spannend, du hast es am Anfang ja auch schon gesagt, das Ding erschien 2009 ursprünglich mal für den Nintendo DS, ein Jahr dann später auch für Nordamerika und die restliche westliche Welt. Und wer den Nintendo DS vor Augen hat, weiß ja, das Gerät hat ja eine Besonderheit, eine große Besonderheit. Es gibt zwei Bildschirme, einen oben, auf den man draufschaut und unten einen, auf den man natürlich auch draufschauen kann, aber wo es immer je nach Spiel noch verschiedene Interaktionsmöglichkeiten gab, rumzuklicken, eigene Menüs anzuzeigen, mit so einem Stylo-Stift irgendwelche Eingaben zu tätigen. Das fällt ja jetzt natürlich alles weg, wenn man auf dem PC oder auf der Konsole spielt, alleine was so die Eingabegeräte angeht. Und jetzt frage ich mich natürlich, ist denn da jetzt was verloren gegangen? Wurde versucht, das aufzufangen, diesen weggefallenen Bildschirm? Oder wie groß sind jetzt die Unterschiede wegen dieser unterschiedlichen Eingabegeräten zwischen der Originalversion auf dem Nintendo DS und jetzt der Version, die du gespielt hast?
Das ist eine sehr interessante Frage, denn was die Version jetzt gemacht hat, also die für PC und moderne Konsolen, ist Dinge einfach in Menüs auszulagern, die früher, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe jetzt die DS-Version noch nie gespielt, ich habe mir es aber mal angelesen und ein bisschen angeguckt. Und in der DS-Version früher war es so, dass auf dem unteren Bildschirm sehr häufig dann zum Beispiel sowas wie dein Inventar zu sehen war, die Gegenstände, die du dabei hast, insbesondere in den Escape-Passagen, und auf dem oberen Bildschirm dann eher die Erzählpassagen abgelaufen sind. Das hat ja der DS früher ganz gerne gemacht, zum Beispiel auch bei so einem, wenn ich mich noch an die DS-Zeldas und so weiter erinnere, da lief dann oben in dem oberen Bildschirm das Spiel ab und unten hatte man gewissermaßen so die kleine Inventarverwaltung. Das hat jetzt dieses Remaster eben ausgelagert in Menüs. Das funktioniert auch wunderbar. Also da gibt es keine Sachen, wo man jetzt sagen würde, ich glaube, das funktionierte auf dem DS in irgendeiner Form besser. Das ist auch nicht fummelig. Das ist relativ schnell zu erreichen, wenn man auch mal Gegenstände kombinieren muss im Inventar, so klassische Kombinationsrätsel lösen muss. Das geht schnell und locker flockig von der Hand. Da gibt's also in keiner Art und Weise ein Problem. Es gab allerdings in der Original Nintendo DS Version einen Kniff, einen Twist sozusagen, und den werde ich am Ende dieser Wertschätzung in einem, weil es ist ein dicker notwendiger Spoiler, in einem Spoilerteil besprechen. Der hat was mit den zwei Bildschirmen zu tun. Der ist jetzt in dieser Form in dem Remaster nicht mehr drin.
Okay, dann heben wir uns den auf. Mhm. Dann frage ich trotzdem vorher nochmal, ansonsten weißt du, ob das inhaltsgleiche Versionen sind oder wird uns da was dazugegeben oder
meines Wissens nach, bis auf diese Sache, wo sie was umschreiben mussten, aufgrund der Eingabesituation, ist das meines Wissens nach 1:1 das, was auch auf dem DS erschienen ist. Es ist, ich habe es ja schon gesagt, jetzt ein Remaster, aber das sollte man sich jetzt um Gottes Willen nicht vorstellen, wie jetzt zum Beispiel ein klassisches Remake oder so. Das ist natürlich ein bisschen höher aufgelöst. Das ist für moderne, größere Bildschirme, / Fernseher remastered. Aber das sieht aus wie ein Nintendo DS-Spiel. Also das sollte man an der Stelle hinzufügen. Da sollte man jetzt um Gottes Willen nichts irgendwie grafisch an Höhepunkten etc. erwarten. Das sieht aus wie ein Spiel von 2010. Dessen sollte man sich gewahr sein. Was dazugekommen ist, was offensichtlich in der DS-Fassung nicht drin war, ist, dass alle Figuren jetzt im Spiel und die ganzen Dialoge voll vertont sind. Auf Englisch und Japanisch gibt keine deutsche Vertonung.
Kann ich dann direkt hier mal abhaken, hatte mir das nämlich auch aufgeschrieben, dass diese englische Sprachausgabe wie auch die japanische neu sind. Hast du eine Meinung dazu? Ist die gut gelungen? Ist das ein Mehrwert?
Es ist okay, ja. Und ich würde auch sagen, dass es ein Mehrwert ist, weil diese Visual Novel Passagen, wie ich schon sagte, laufen zu einem erheblichen Grad automatisch ab. Es gibt jetzt auch eine Möglichkeit, einfach so einen Autoplay zu machen. Das heißt, ich drücke aktiviere eine entsprechende Funktion und dann muss ich die Dialoge auch nicht mehr weiterklicken. Und dadurch, dass die dann voll vertont sind, ist das ganz nett, weil ich dann häufiger mal den Controller weggelegt habe, um die Hunde zu streicheln, oder ich habe mir was zu essen gemacht und habe halt zwischendurch die nächsten 10 Minuten Visual Novel halt angeguckt, so als würde ich eine Fernsehserie gucken.
Das ist aber auch immer ganz nett. Ein ganz anderes Spielgefühl als die Spiele, die wir jetzt hier zuletzt so im The Podcosmos besprochen und gespielt haben. Das klingt für mich eigentlich ganz nett. Jetzt sind wir schon bei einem Punkt angekommen, den ich mir auch ganz groß aufgeschrieben habe. Gerade auch bei dir. Und zwar, was das Writing und die Qualität des Storytellings und der Geschichte selbst angeht. Du hast es ja in der Einleitung auch schon gesagt, das ist ein Spiel, das war damals, vor über 10 Jahren schon, wurde es viel gelobt für sein Writing, auf welchem hohen Niveau das stattgefunden hat. Dann habe ich jetzt von dir auch schon gehört, du warst bis nachts vor der Geschichte gesessen. Ich würde gerne eine Frage chronologisch quasi stellen vor deiner jetzigen Einschätzung. Warum ging das eigentlich damals an dir vorbei? Weil du bist doch jemand, der gut geschriebene Spiele sehr zu schätzen weiß. Liegt es daran, dass es auf Nintendo DS erschien, oder gibt es dafür einen anderen Grund?
Wahrscheinlich hauptsächlich der DS-Grund. Ich hatte zwar einen Nintendo DS, aber ich habe da sehr, sehr selten drauf gespielt. Jetzt auch gar nicht mehr, könnte dir gar nicht mehr sagen, warum. Ist nicht so, dass ich den jetzt als irgendwie schlechte Konsole in Erinnerung gehabt hätte, aber ich glaube, ich habe da einen Zelda drauf gespielt. Ich habe da einen Final Fantasy IV Remake oder halt Port, den es damals dafür gab, gespielt, und dann nicht mehr so sonderlich viel. Ich glaube, das war einfach die Zeit, wo ich dann nicht mehr sonderlich häufig irgendwie Handheld-Konsole gespielt habe. Da gingen sehr, sehr viele Sachen an mir vorbei zur damaligen Zeit. Und das ist ganz nett, dass man die heute dann ein bisschen nachholen kann. Ich weiß noch, ich habe mir meine Nintendo DS damals in den USA gekauft, weil er deutlich günstiger gewesen ist, als ich im USA-Urlaub war. Und habe mir das Final Fantasy IV dazu gekauft. Ich weiß noch, dann später, ich glaube, ich habe mir sogar das Zelda dort auch gekauft, und ich meine, das waren mit die einzigen beiden Spiele. Nee, halt Ace Attorney. Die Phoenix Wright Sachen habe ich auch noch gespielt.
Zentrale Visual Frage. Novel. Ja, sehr gut. Welche Farbe hatte der Nintendo DS, den du dir gekauft hast?
Schwarz.
Ach, toll. Klassiker, kann man nichts falsch machen, ne? Sieht man die Flecken auch nicht so. Schön. Dann können wir jetzt von hier aus wieder in die Gegenwart springen. Jetzt frage ich nochmal ganz genau. Also, bis nachts um 3:30 dran gesessen. Liegt's daran, weil die Geschichte so gut geschrieben ist? Oder weil vielleicht die Rätsel so spannend waren? Weil ein Charakter dir ans Herz gewachsen ist? Was ist dafür verantwortlich?
Wir sollten vielleicht dann mal mit der Prämisse anfangen, weil die Prämisse des Spiels, worum geht es hier eigentlich, die trägt nicht die ganze, aber einen erheblichen Teil der Erzählung.
Ja.
Denn es geht darum, der Spielertitel deutet es schon so ein bisschen an. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Es gibt also 9 Personen, und diese 9 Personen, eine davon sind wir, Yunpei, so heißt unser Charakter, der wacht in einer Kajüte, wie sich dann relativ schnell herausstellt, an Bord eines großen Kreuzfahrtschiffes, das irgendwie an die Titanic erinnert. Dort wacht er in einer relativ armseligen Kajüte auf. Er weiß am Anfang nicht, wie er da hingekommen ist, wo er überhaupt ist. Wie gesagt, stellt sich relativ schnell auch aufgrund der ganzen Architektur raus, das scheint irgendwie ein Schiff zu sein, das irgendwie über den Ozean schippert. Das erinnert, wie gesagt, frappierend an die Titanic. Und dort wacht er auf, weiß nicht, wer er ist. Also er weiß schon, wer er ist, aber er weiß nicht, wie er dorthin gekommen ist und was das irgendwie alles soll. Dann beginnt auch schon die erste Escape Room Passage, dass wir uns aus dieser Anfangskajüte irgendwie befreien müssen, weil die Tür ist zu. Und was wir dann relativ schnell herausfinden, ist, dass noch mit uns 8 andere Menschen an Bord dieses Schiffes sind, dass die alle anscheinend entführt wurden von einer Figur, einem Charakter, der so dargestellt wird mit so einer Gasmaske auf, also man weiß nicht, wie er aussieht und ob es überhaupt ein er ist oder möglicherweise eine sie ist. Und diese Figur heißt Zero, deswegen auch Zero Escape. Und Zero hat diese 9 Leute an Bord dieses Schiffes gebracht, und er gibt ihnen jetzt 9 Stunden Zeit, von diesem Schiff oder aus diesem Schiff zu entkommen, sonst wird das Schiff sinken und sie alle mit sich in den Tod reißen. Das ist die Prämisse des Spiels. Keiner dieser Figuren weiß, wie man da hingekommen ist. Es ist natürlich, wie die da hingekommen sind. Also es stellt sich eben raus, muss irgendwie eine Form von Entführung stattgefunden haben. Irgendwie eine Form von die Leute bewusstlos machen, an Bord dieses Schiffes bringen. Aber warum man da ist, ob und inwiefern diese Leute, die dort an Bord dieses Schiffes sind, irgendwie miteinander zusammenhängen, wer dieser mysteriöse Zero ist, ist er möglicherweise auch einer sozusagen von den neuen Leuten, also versteckt er sich innerhalb dieser Gruppe. All das ist am Anfang bei dieser ganzen Prämisse eben so ein bisschen das Mystery des Spiels. Und dann relativ schnell fängt auch der ein oder andere mal an zu sterben in diesem Spiel, weil es geht tatsächlich um Leben und Tod. Und dann wird natürlich weiterhin diese Frage aufgeworfen, wer hat denn den jetzt umgebracht? War das einer von uns? Ist einer von uns Zero? Und aus moderner Sicht, natürlich jetzt 2009 erschienen, hat damit nichts zu tun, aber aus einer moderneren Sicht fühlt man sich natürlich sehr schnell an sowas wie Squid Game erinnert.
Ja, und wir alles erleben alles aus Sicht einer Hauptfigur oder können wir auch oder
nein finden wir, also okay. Wir können nicht wir erleben das alles aus der Sicht von Junpei,
ja.
Der versucht zusammen natürlich mit den anderen Leuten diesem Mysterium auf den Grund zu gehen und irgendwie zu entkommen.
Im Grunde finde ich, klingt das wie so ein Kammertheater. Ich muss da auch denken an Quentin Tarantinos Hateful Eight, diese Gruppe an Western-Figuren, die eine Nacht in dieser Holzkabine, da Holzhütte, eingeschlossen sind und miteinander da tiefsinnige Gespräche führen. Und das Besondere an diesem Film und auch an diesem Genre selbst auch, wie ich finde, das wird getragen von Charakteren, die alle für sich so eine eigene Persönlichkeit haben, die eigene Tiefe haben und die dadurch auch alle für sich irgendwie interessant sind. Jetzt hast du schon gesagt, es gibt da 8 Figuren in dieser Welt von 999. Sind die denn, können die diesem Anspruch halten, den man hat an ein gutes Kammertheaterstück?
Nein. Nein. Also man sollte hier jetzt nicht sowas wie The Hateful Eight zum Beispiel erwarten, wobei es ja einige Leute gibt, die den gar nicht mögen. Ich fand den ziemlich großartig.
Ich auch.
Das ist schon, was die Charakterdarstellung angeht, auf einem vergleichsweise oberflächlichen Niveau, insbesondere weil wir von einem Spiel von 2009 reden. Also dieser fantastische Leumund, was das Writing angeht, was die Figuren angeht, die ganzen Plot-Twists angeht, die Story-Qualität. Ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, wenn man das 2009 oder 2010 gespielt hat und vielleicht damals 14, 15, 16 war oder vielleicht sogar noch ein bisschen jünger oder knapp ein bisschen älter, dann hatte man sowas in der Art und Weise sehr wahrscheinlich zum damaligen Zeitpunkt einfach noch nie gesehen. Und noch nie gespielt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das halt diesen Kultstatus, den es in gewissen Kreisen genießt, ich aus historischer Perspektive kann ich schon nachvollziehen, woher der kommt. Einfach weil das für Spiele zur damaligen Zeit einfach was Ungewöhnliches war, was Neues. Ich meine, diese ganze Prämisse, wo wir heute so ein bisschen drauf gucken, ja, klingt wie Squid Game oder klingt wie Hunger Games oder klingt wie diese ganzen Battle Royale Filme und Erzählungen, die es mittlerweile gibt. Jetzt müssen wir uns vorstellen, da sind wir in einer Zeit, wo wahrscheinlich noch niemand oder die wenigsten Leute auch nur irgendetwas aus diesem Genre gekannt haben, das mittlerweile totaler Mainstream ist. Also ich kann mir schon vorstellen oder ich glaube, man kann sich dem Ganzen nähern, dass wenn man das da insbesondere damals zu seiner Zeit erlebt hat und vielleicht auch noch in einem Alter war, in dem man einfach noch nicht so medienerfahren war, wie das jetzt 20 Jahre später der Fall ist, dann hat man das bestimmt anders wahrgenommen. Aus so einer heutigen Perspektive und insbesondere halt eben aus meiner Perspektive, ist das Writing und ist die Figurendarstellung und ist die charakterliche Tiefe und so weiter. Das ist schon okayisch für das, was das Spiel erzählen will, aber das ist jetzt keine, aus moderner Perspektive keine fantastische Erzählung. Sie erfüllt ihren Zweck, sie lebt eben von ihrer super interessanten Prämisse, weil das Mystery ist spannend. Wo bin ich? Was soll das? Warum erinnert dieses ganze Ding hier an die Titanic und so weiter und so fort? Das stellt interessante Mysteries auf und danach macht es das Ganze okay weiter. Es hat ein paar sehr schöne Stellen, ein paar sehr interessante Sachen. Auf den einen super interessanten Kniff kommen wir eben später im Spoilerteil noch zu sprechen. Den finde ich super spannend. Es gibt ein paar Passagen, die sind eher so meh. Aber unter dem Strich hat mich insbesondere diese Prämisse von vorne bis hinten unterhalten, weil ich eben wissen wollte, wo bin ich? Was soll das hier? Warum gibt es hier dieses Nonary Game, wie es eben genannt wird? Wer ist dieser Zero? Und. Interessante Prämissen, und die werden dann okay ausgearbeitet. Mhm. Aber eben aus moderner Perspektive kann man jetzt nicht sagen, das ist, wenn das Stand heute so mit dem Writing erscheinen würde, wird, glaube ich, nicht mehr so sonderlich viele Leute davor sitzen und sagen, boah, das ist aber brillant geschrieben.
Wie viel Zeit nimmt sie eigentlich das Spiel? Also wie lange hast du gebraucht, um die Geschichte zu erleben?
Ja, das ist ganz interessant, wie es gelöst wird, denn das Spiel hat mehrere unterschiedliche Enden. Und zwar gibt es immer wieder Situationen, wo du dich als Hauptfigur entscheiden musst, durch welche Tür gehen wir durch. Und das ist so ein bisschen der Kniff, deswegen auch dieses Nine Doors. Der Zero, also der Mann, der uns entführt hat und die anderen auch, sagt, ihr müsst in 9 Stunden die Tür mit der Nummer 9 drauf finden. Das ist die Tür zum Ausgang. Und auf dem Weg zu dieser Tür Nummer 9 sind weitere Türen, die können wir uns so ein bisschen als gewissermaßen Rätseltüren vorstellen, weil dahinter dann meistens ein oder mehrere dieser Escape Rooms sich verstecken. Und diese Türen haben auch alle Nummern drauf. Und jetzt hat jede der Figuren dieser 9 Entführten, das klingt jetzt alles ein bisschen kompliziert, ist es aber in der Erzählung gar nicht so sehr. Das ist so ein bisschen Window Dressing, wo das Spiel so ein bisschen so eine gewisse mathematische Komplexität vorgaukelt, das auch ganz geschickt macht. Aber muss man sich jetzt keine Sorgen machen, boah, ich verstehe ja gerade nur die Hälfte. Aber man muss es irgendwie dazu sagen, weil es halbwegs wichtig ist. Diese Figuren hat jeder von denen hat so eine Art Armbanduhr. Die sieht jetzt aus heutiger Perspektive aus wie so eine moderne Smartwatch. Und dem ist eine Zahl zugeordnet. Also unser Hauptcharakter hat zum Beispiel die Zahl Nummer 5. Und so sind die Figuren durchnummeriert. Es gibt eine 1, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5, eine 6, eine 7, eine 8 und eine 9. Und wenn jetzt Figuren durch eine dieser Türen durch wollen, eben durch diese nummerierten Türen, dann muss die Zahl auf ihren Armbändern addiert, davon die Quersumme genommen, die gleiche Zahl wie auf der Tür sein.
Okay.
Was das Spiel mit diesem, wie gesagt, muss man sich gar nicht großartig vorstellen. In 90% der Fälle rechnet das Spiel das für dich aus. Es gibt zwar tatsächlich einen Quersummenrechner, den man aufrufen kann innerhalb des Spiels, den habe ich aber nie gebraucht. Also klingt komplizierter, als es ist. Was die Erzählung damit machen will, ist, durch dieses mathematische System gibt es immer diverse Kombinationen, welche Figuren können durch welche Tür gehen. Oh. Und da stellt uns das Spiel dann vor Entscheidungen, die dann zu unterschiedlichen Enden führen. Mit welchen anderen Figuren gehst du durch welche Tür?
Das ist ja spannend. Und jetzt ergibt es auch Sinn, was ich in den Steam-Reviews lobend gelesen habe, nämlich eine Neuerung, die es offenbar in der Nintendo DS-Version nicht gab, eine Flowchart, also so eine Art Übersichtsbild, bei der deine Entscheidungen mitgetrackt werden, sodass du eine bessere Übersicht bekommst, was du jetzt vom Spiel schon gesehen hast und was nicht.
Ja, und vor allen Dingen kannst du in der Flowchart dann zurückspringen, wenn du ein Ende gesehen hast. Denn jetzt kommen wir eben zu dem Punkt. Es gibt, ich glaube, 6 verschiedene Enden. Und die Wahrscheinlichkeit beim ersten Durchgang ist relativ groß, dass man eins der schlechten Enden sieht. So ist es mir auch gegangen. Es kam zu einem Ende, das ich hier gar nicht groß spoilern werde, aber es kam zu einem Ende, wo ich dann da saß und sage, okay, dieses Ende beantwortet keine einzige relevante Frage, weil es ist halt eins der schlechten Enden. Ich habe halt nicht rausgefunden, was hier passiert, und am Ende ist mein Charakter gestorben.
Ah, das ist mit schlecht gemeint. Ich habe mich gerade überlegt, meint er jetzt schlecht geschrieben oder alle sind nicht so richtig heile angekommen?
Das war wirklich das schlechte Ende im Sinne eines, ich habe das Mysterium nicht gelöst und bin auch noch dabei draufgegangen. Und dann war es offensichtlich in der Ursprungs Nintendo DS Form so, dass du alles nochmal spielen musstest. Und das Spiel will das, denn um das sogenannte True Ending zu sehen, in dem auch aufgelöst wird, so richtig aufgelöst wird, was zur Hölle ist das hier eigentlich, musst du mindestens 3 Durchgänge spielen.
Und was sagst du, wie lange dauert das jetzt insgesamt?
Also ich habe nachmittags angefangen, man kann sich jetzt so ungefähr durchrechnen, irgendwo an einem Sonntagnachmittag, und war dann um 3:30 durch. Aber also durch im Sinne, ich habe nicht alle 6 Enden gesehen, sondern ich habe ein schlechtes gesehen, habe danach das sogenannte beste Ende, das du beim ersten Spieldurchlauf erleben kannst, gesehen. Und erst wenn man das gesehen hat, kann man danach das True Ending freischalten. An dieser Stelle sei übrigens gesagt, gucken Sie für sowas in irgendeine Internet-FAQ. Ja, also einmal, ich kann nur dazu raten, wer spielen will, einmal völlig unvorbereitet reingehen, gar nichts gucken, mal gucken, was man für ein Ende kriegt und dann eben zurückspringen und mal in der FAQ reingucken, wie schalte ich denn jetzt das beste Ende frei, das ich am Anfang freischalten kann und wie komme ich dann zum True Ending. Und da hilft halt diese Flowchart wirklich durchaus dabei, weil man da halt entsprechend sehr viele Sachen halt einfach skippen kann, in dem Moment, wo man halt wieder zurück an diese Entscheidung geht, wer geht jetzt durch welche Tür und dann halt einfach sagt, okay, jetzt probiere ich die andere Option aus und die führt dann durchaus zu anderen Dingen, die in der Story passieren und auch zu anderen Resultaten dann sterben vielleicht andere Leute oder es stirbt niemand und das ganze Spiel basiert so ein bisschen darauf, dass man eben mit dem Wissen des ersten Durchgangs, meist auf so einer Visual Novel Roguelike Basis, wenn man das so will, dass man mit dem Wissen des ersten und des zweiten Durchgangs vielleicht das ein oder andere anders macht oder eben vermeidet.
Das ist ja hochinteressant. Das ist wie bei diesem anderen Spiel, wo wir beide auf die Barrikaden gestiegen sind. Wie ist das nochmal mit den Zeitreisen, dieser Skyrim-Mod?
Ja,
gut. Ja, okay, dann, ja, jetzt habe ich wieder. Forgotten City.
Forgotten City, richtig.
Ja, genau, sehr gut. Da habe ich mich gerade dran erinnert gefühlt. Ach, das ist ja spannend. Spannend ist auch, ich habe auch im Zuge dessen gelesen von zwei verschiedenen Modi, die man wählen kann. Einem Adventure-Modus und einem Novel-Modus. Also angelehnt an die Novelle, also das Wort Novel-Modus. Ich habe gelesen, die Unterschiede sind vor allem die, dass der Adventure-Modus offenbar so ein bisschen, ich sag mal, zielstrebiger seine Geschichte in den Texten erzählt und der Novel-Modus, und es war ganz spannend formuliert, mehr Raum und Platz lässt für so Beschreibungen von Gefühlen und Räumen und Umgebungen. Hast du da Unterschiede bemerkt? Hast du da mal so durchgeswitcht?
Ich habe mal kurz reingeguckt. Also du kannst jederzeit den sogenannten Novel Mode noch zuschalten und das ist dann halt einfach so ein Textfenster.
Ach.
Und da sind halt die ganzen Dialoge, die du hörst oder gerade gehört hast, sind dort nochmal niedergeschrieben und zwischendurch gibt's so sozusagen so Erzählpassagen. Man kann sich das wie bei einem Roman vorstellen. Gewissermaßen, wenn ich den normalen Modus des Spiels spiele, dann habe ich nur die Dialoge. Und so ab und zu wechselt es dann mal so in den Kopf des Protagonisten und dann höre ich so vertont seine Gedanken. Und wenn du den Novel-Mode aktivierst, das kannst du halt auch, also es ist halt nicht ein Entweder-Oder, sondern ich kann halt jedes Mal so eine Art wie so ein Logbuch in so einem Rollenspiel freischalten, wo ich die Dialoge nachlesen kann. Und dann wird, teilweise gibt's dann halt noch so Beschreibungspassagen dazwischen. Ich habe das aber mal kurz reingeguckt und es dann links liegen lassen.
Spannend. Ist ja auch insgesamt hat das Ding ja auch einen sehr guten Räumen und auch die Version quasi von 2017, die man jetzt auf dem PC oder auf den Konsolen spielen kann. Ich sehe hier ganz viele positive Reviews, überwiegend positiv auf Steam beispielsweise, über 3300 Reviews, die sich auf sehr positiv einpendeln. Ich meine, deine Antwort zu erahnen, ich frage aber trotzdem mal, kannst du diese Begeisterung auch im Jahr jetzt meinetwegen 2022 nachvollziehen?
Jein. Also es hat ja gut genug funktioniert, dass ich in einem Rutsch durchgespielt habe und gedacht habe nach dem schlechten Ende, fuck, ich will jetzt wissen, wie das ausgegangen ist, weil eben die Prämisse nach wie vor gut funktioniert und ziemlich viel trägt. Es ist in vielerlei Hinsicht aber nicht auf dem, weißt du, bei Steam würde ich jetzt auch einen Daumen hoch geben, weil du musst jetzt Daumen hoch oder Daumen runter geben. Insofern wäre es unter dem Strich, ist es ein Daumen hoch auf jeden Fall. Aber es ist nicht so brillant, wie es, glaube ich, zu seiner Zeit war. Ich habe übrigens damals einen Review von 4Players von Jörg Löbel gefunden, der 88 gibt und das Ding über den grünen Klee lobt und halt auch insbesondere die ganzen subtilen Untertöne, die drin sind, die tief gezeichneten Figuren und lobt. Und wie gesagt, aus dem Jahr 2009 und der damaligen Zeit heraus würde ich sagen, ja, kann ich verstehen, aus dem Jahr 2022, wo du vielleicht sowas wie Gone Home schon gespielt hast und Edith Finch schon gespielt hast und. Damit kann das, was jetzt die erzählerische Qualität, Writing und so weiter angeht, schlicht nicht mithalten. Da greift dann aber eben, wie ich schon sagte, die interessante Prämisse, die zahlreichen interessanten Mysteries. Und es ist auch nicht schlecht geschrieben im Sinne, dass ich die ganze Zeit davor sitze und denke, boah, die Dialoge gehen ja gar nicht. Ich will zwar wissen, wie es weitergeht, aber ich ertrage das dumme Gesülze nicht. Sie halten sich unter dem Strich für eine Visual Novel und wir kennen alle japanische Storytelling, ist ein bisschen oder vielfach halt ein bisschen mehr Gesülze, als vielleicht unbedingt notwendigerweise sein muss. Das ist da halt das gehört da halt dazu und ist ein gewisses Stilmittel. Also es hat mich nie aktiv geärgert. Also es gibt ein paar Dinge, die man, finde ich, kritisieren muss, aber man sollte halt immer im Hinterkopf behalten, zu welcher Zeit ist das erschienen und was gab es sozusagen zur damaligen Zeit an gerade solchen Erzählungen, die sich dann auch die Mühe gemacht haben, vielleicht ein paar subtilere Untertöne einzubauen, ein paar psychologische Untertöne einzubauen und. Im Kontext der Zeit würde ich schon sagen, dass es seiner Zeit vielleicht sogar ein bisschen voraus gewesen ist. Aber wie viele Sachen, die ihrer Zeit voraus waren, sind sie vielleicht 20 Jahre später dem aktuellen Stand halt nicht mehr voraus. Weil so ein schönes Beispiel dafür finde ich immer Psycho, den Hitchcock-Film.
Ja, ja.
Psycho ist ein super gemachter Film, handwerklich stellenweise brillant, aus so einer historischen Perspektive heute immer noch super anguckbar. Aber du gehst halt heutzutage, wenn du den Film zum ersten Mal siehst, sehr wahrscheinlich nicht raus mit einem, boah, der hat mich total inhaltlich weggeblasen.
So ein typischer Satz, den man ja auch nach Filmbesuch sagt.
Ja, aber weißt du, wenn du 1960, als der ins Kino kam, wenn du damals im Kino warst bei Psycho und sowas einfach noch nie gesehen hast, weißt du, diese ganze berühmte Duschszene zum Beispiel oder halt auch diese, jetzt muss ich mal Psycho spoilern, aber das ist jetzt lang genug her, würde ich sagen, diese Sache so ein, oh Gott, er hat sich als seine Mutter verkleidet, hat Crossdressing gemacht. 1960, so, wow, blows my mind, dieser Plot-Twist. Heute würde man jetzt nicht unbedingt da sitzen und sagen, boah, das hat mich total weggeblasen. Ich finde, das ist eine schöne Analogie. Will jetzt nicht sagen, das ist auf dem Niveau eines Hitchcock-Films, aber das ist so eine schöne Analogie und beides funktioniert heute immer noch gut. Ja? Psycho natürlich wegen dem Genie von Alfred Hitchcock vielleicht noch ein bisschen besser. Aber dass die Erzählung hier funktioniert gut genug. Sie hat halt ein paar sehr offensichtliche Sachen, wo ich sagen würde, die hat man damals vielleicht in der Begeisterung so ein bisschen links liegen lassen. Gibt zum Beispiel relativ am Anfang, wenn diese 9 Personen zusammenkommen. Was ist das Natürlichste, Dom, was 9 Personen machen würden, die sich plötzlich irgendwo in einem unbekannten, tödlichen Spiel auf einer Art Schiff wiederfinden und jetzt 9 Stunden Zeit haben, dort irgendwie rauszukommen? Was würden diese 9 Personen als erstes tun?
Miteinander knutschen.
Das
ist schon überraschend schnell.
Nein. Gut, meine Damen und Herren, ja, falls Sie jemals mit 7 anderen Personen und Dom Schott an Bord eines Ozeandampfers, der verdächtig an die Titanic erinnert, falls Sie sich dort befinden und nicht jetzt gerade auf Knutschereien stehen, ja, dann halten Sie sich was vor den Mund. Der Dom fällt dann über alle anderen Menschen her und knutscht sie erstmal eine Runde ab. Das ist die natürlichste Reaktion auf sowas.
Okay, weißt, das war wohl falsch, nehme ich an.
Weißt du, es gibt ja dieses Fight, Flight und Freeze, ja?
Ja.
So wie Menschen sich in einer Paniksituation verhalten, die einen kämpfen, also die gehen aggressiv auf die Situation vor, die anderen hauen ab und die dritten frieren gewissermaßen ein und sind unfähig, irgendetwas zu tun. Und offensichtlich gibt es noch die 4. Variante, Knutsch.
Es gibt die 4. Gruppe, die immer den Lippenbalsam bei sich trägt und bereit fürs Gefecht ist, sag ich mal. Okay, das war wohl die falsche Antwort. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wenn das schon nicht richtig ist, was ist denn dann die richtige Antwort?
Naja, also die normale Antwort wäre, man unterhält sich, wer bist denn du eigentlich?
Naja,
und dann
okay.
Kommt man vielleicht ja auf die Idee, hat das was miteinander zu tun? Was machst du eigentlich beruflich? Wie heißt du denn überhaupt? Ja, hast du irgendeine Ahnung, wie du hierher kommst? Und da das Spiel das nicht zulassen kann oder die Erzählung das nicht zulassen kann, weil sonst Spiel rum nach 5 Minuten, müssen die also auf so eine Bullshit-Sache kommen, wie dann sagt irgendwie einer, nee, wir wissen ja nicht, was unser Entführer alles über uns weiß, außer dass er uns von zu Hause irgendwie entführt hat und so weiter und so fort. Deswegen, wir sollten hier, das kann ja sein, dass der mithört, wir sollten nicht unsere Namen benutzen und über nichts reden, was in unserer Vergangenheit passiert ist und wer wir sind. Und alle anderen so, oh, das ist ja das Klügste, was ich je gehört habe.
Oh, das ist aber potenziell eine Sache, da könnte man auch aussteigen als Spieler, oder? Da könnte man auch sagen, also das ist jetzt, ich erinnere mich nämlich Saw, einer der Saw-Teile, diese Horrorfilmreihe, die haben auch einen Film gehabt, wo eine Gruppe von Leuten direkt mehrere auf einmal in einem Raum starten und da haben die das nämlich gemacht. Da haben die klugerweise gesprochen über Gemeinsamkeiten, was könnte das verbindende Element sein und das, wie du völlig richtig sagst, das ist logisch. Und das in so einem Spiel, das dann so beiseite für die Prämisse getreten wird, boah, da bin ich ja erstaunt, dass du das akzeptierst. akzeptierst hast, sage ich mal, dass du da trotzdem weitergegangen bist.
Ich habe gelacht, offen gestanden, und habe gedacht, jetzt gucken wir mal weiter, wie es weitergeht. Ich weiß, wenn du so ein bisschen Medien erfahren und in so Erzählungen erfahren bist, dann, ich weiß schon. Mir schon klar, warum du das gerade machst, Erzählung. Es ist natürlich hochgradiger Bullshit. Weißt du, da saß halt ein Autor da und hat sich gesagt, wie ich es mache, ist jetzt verkehrt. Weißt du, ich habe jetzt diese Situation und die dürfen nicht miteinander über ihre Vergangenheit reden, sonst fällt mir meine Erzählung auf die Füße. Ja. Wie mache ich das? Ich kann es entweder gar nicht ansprechen oder ich spreche es an und versuche eine Erklärung zu finden, warum sie es doch nicht tun. Und er hat sich für das Zweite entschieden. Bin mir nicht sicher, ob das Erste nicht besser gewesen wäre, weil es halt dann einfach immer die Option gegeben hätte, dass ich, weißt du, während dem Spielen gar nicht auf den Gedanken gekommen bin. So stößt dich das Spiel drauf und gibt dir dann so eine geile Bullshit-Erklärung. Also das ist, weißt du, weil ich halt gesagt habe, es gibt halt einige offensichtlich dicke narrative Schwächen in dem Ding. Das nächste ist zum Beispiel die Sache, du kommst durch eine Reihe von diesen eben Escape Rooms und offensichtlich hat dieser Zero, also unser mysteriöser Entführer, hat diese Escape Rooms präpariert, damit du dort gewissermaßen ja diese Zeit verlierst, weil du hast ja nur 9 Stunden und es gibt aber keinen Zeitdruck in dem Spiel. Also du kannst dir hunderte von Stunden Zeit lassen in dem Escape Room, wenn du gar nicht auf die Idee kommst. Also es gibt keinen tatsächlichen, sondern nur so einen erzählerischen Fake-Zeitdruck, der dort existiert. Und jetzt hast du sehr, sehr viele dieser Rätselpassagen. Und jetzt dauert das Spiel vielleicht, ich glaube, ich habe jetzt im ersten Durchgang 8 oder 9 Stunden gebraucht und dann noch ein paar Stunden im Anschluss, um, also nicht mehr sonderlich viele Stunden, um eben die anderen Enden freizuschalten und mehr anzugucken. Und es gibt jetzt einige dieser Passagen und da werden wir gleich dazu kommen, also auf so einem Rätselniveau sind die auch durchaus ordentlich und anständig und teilweise sogar sehr gut, aber du puzzelst halt so gut wie nie irgendetwas zusammen, was mit dieser Handlung, dieser Prämisse, diesen Mysteries zu tun hat. Das ist halt alles, du machst irgendwas völlig anderes, weil das ist jetzt der Escape Room. Und das führt dazu, dass du dann kurz vor Ende Sequenzen hast, in denen plötzlich Figuren unfassbar viel Exposition erbrechen müssen, wo du dir denkst, in einer besseren Narration hätte ich viele dieser Sachen rausgefunden in den Rätselpassagen. Hier ist es jetzt aber so, jetzt muss der Bösewicht mir erstmal 20 Minuten, ich übertreibe nur leidlich, 20 Minuten erklären, was sein ganzer perfider Plan gewesen ist.
Jetzt verstehe ich auch noch besser, weil du vorhin erzählt hast, du bist manchmal einfach rumgelaufen und hast quasi der Geschichte zugeschaut. Kein Wunder.
Wieso?
Na, wenn da wieder viel erklärt wird, wird, genau, ja.
Ja, ja, da wird werden viele Dialoge geführt und dann ist es eben so, ich habe es ja vorher schon erwähnt, dann fangen an Charaktere zu sterben und dann steckt ja auch irgendjemand dahinter und dann kommst du irgendwann dahinter, wer oder welche und so weiter, aus welchen Motiven dahinter stecken. Aber du kommst halt nicht dahinter in dem Moment, wo du das zusammengepuzzelt hast, obwohl es zig Passagen gäbe, die sich für sowas anbieten würden, sondern du kommst halt mehr oder weniger dann dahinter, in dem Moment, wo du einen Charakter irgendwie zum Beispiel konfrontierst und der dann seinen Lebensgeschichte erzählt.
Ach, das finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen doof.
Ja, ja, ich sag ja, narrative Schwächen hat das Ding.
Ja, ja. Kannst du vielleicht noch also mal ein konkretes Rätselbeispiel mal nennen? Wie sieht denn, also um mal zu erfassen, wie groß dieser Disconnect denn zum Beispiel sein könnte? Also was rätselt man denn dann zum Beispiel?
Also das Rätsel ist wirklich tatsächlich, was ja jetzt erstmal nicht blöd ist, ein du musst aus diesem Raum rauskommen.
Ja.
Wie so ein klassischer Escape Room eben. Und der hat sehr häufig, es gibt so 1-2 Passagen, die sind dann auch sofort gut, indem du plötzlich Sachen rausfindest über dieses Spiel an sich und ein paar Hintergründe. Und in dem Moment stand ich immer da und sag, jetzt wirst du gut spielen. Das kommt viel zu selten vor, leider Gottes. Aber es ist zum Beispiel, du bist in so einer Art Schiffscasino. Also jetzt nicht Casino im militärischen Sinne, wo man was isst, sondern so ein tatsächliches kleines Casino an Bord dieses Schiffes, also so ein mit so Glücksspielautomaten und dann musst du dort Spielkarten, die verteilt in diesem Raum sind, finden und dann gibt es einen Baccarat-Tisch, auf dem schon eine Karte platziert ist und dann erklärt dir eine andere Figur so ein bisschen die Grundregeln vom Baccarat und dann musst du so auf die Idee kommen, ich glaube, ich muss 3 Karten, die müssen eine gewisse Summe ergeben, auf diesem Kartentisch platzieren und dann findest du einen Beutel mit Münzen und mit dem Beutel mit Münzen kannst du wiederum die Slotmaschinen benutzen und in welcher Reihe oder in welcher Reihenfolge du die Slotmaschinen bedienen willst, gibt es dann einen Hinweis, der irgendwo anders in dem Casino rumliegt. Solche klassischen Logik, Schrägstrich, teilweise im Inventar, Dinge kombinier, Rätsel, wie man sie eben altmodischer Natur, sowas wie Myst, kennen würde. Mhm. Und so läuft das dann auch ab. Es gibt diese statischen Bildschirme, du bewegst dich dort nicht frei durch, sondern du wechselst einfach sozusagen die Perspektive innerhalb dieses Raumes. Du kannst dich also gewissermaßen so um 90 Grad umdrehen, dann siehst du einen anderen Teil des Raums, dann hast du einen Cursor, mit dem kannst du interagieren mit den Gegenständen, die in diesem Raum rumstehen. Teilweise kann man mit den Gegenständen da was machen, teilweise kriegst du einfach nur einen Beschreibungstext. Manchmal sind auch mit dir andere Figuren im Raum, die siehst du dann nicht tatsächlich, sondern die werden dann einfach als Dialog eingeblendet. Manchmal geben die dir Hinweise. Und die Rätsel unter dem Strich, würde ich sagen, waren die gut. Waren nicht herausragend, waren aber gut. Der zweite Teil, den ich ja noch spielen will, soll zum Beispiel deutlich noch bessere Rätsel haben. Da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ja. Gibt es denn ein Hilfe- oder Hinweissystem für so Doofies wie mich, die dann vor so einem Quersummentürchen stehen und sich fragen, naja, also ich nehme auch gern Hilfe an. Gibt's da irgendwie was?
Ich habe in-game nix benutzt. Also es gibt teilweise, manche Rätsel haben tatsächlich eine eingebaute Hint-Funktion, also eine eingebaute Hilfe-Funktion. Das sind meistens die Teile, die relativ oder sehr, sehr komplex sind. Da kannst du einfach eine Taste drücken. Bei den meisten Sachen hatte ich jetzt keine gesehen. Ich habe tatsächlich zweimal einfach eine Internet-FAQ bemüht. Nicht, weil es mir zu schwer war, sondern
natürlich nicht.
Nee, es gibt... Es gibt ja diese Sorte Rätsel, hatte ich irgendwann mit André in irgendeinem anderen Podcast. Es gibt so die Sorte Rätsel, wo ich persönlich zumindest so da sitze, und anscheinend geht es vielen anderen Leuten bei unterschiedlichen Sachen auch so, wo ich sage, boah, ich weiß schon, wie das funktioniert, ich habe nur keinen Bock, das jetzt zu machen.
Ah, ich kenne da gibt es so Schieberätsel, die fallen mir da sofort ein, wo so ein Muster durcheinander geschoben ist und du musst die so arrangieren, dass es dann das richtige Bild wieder ergibt. Der Kniff ist aber, du darfst immer nur, also in diesem Viereck meinetwegen, in dem die verschiedenen Teile zu verschieben sind, kannst du immer nur eins gleichzeitig verschieben. Das sind so Rätsel, ich verstehe, genau wie du beschreibst, was passieren soll, aber das Hirn geht sofort aus und ich fange einfach nur noch an wie ein Wahnsinniger, 3 bis 30 Stunden lang einfach nur Dinge anzuklicken, bis das Bild dann fertig ist.
Ja, also es gibt, das ist ja anscheinend auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also bei mir zum Beispiel, womit du mich total jagen kannst, sind, die gibt's ja häufig in solchen Logik-Rätselaufgaben oder so, es werden so unterschiedliche Würfeloberseiten oder Unterseiten angezeigt und du musst dann sozusagen kombinieren, was steht auf der gegenüberliegenden Seite, wenn da jetzt die Augenzahl 1 ist, dann ist auf der anderen Seite das, dann ist oben dieses und dann musst du was, weiß ich, von unten, oben, links und rechts auf diesen angedeuteten Würfeln dann irgendwie welche Zahlen kombinieren und ich weiß schon, wie das geht. Ich weiß schon, was das Rätsel von mir will. Mein Gehirn sagt nur Hardcore, das mache ich nicht.
Ja, na immerhin ist das Spiel ja schon so alt, die Welt ist ja voller Guides und Lösungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schwierig war, da die Lösung zu finden, oder? Ja, genau. Ja.
Nein, einfach schnell auf dem Handy nachgeschlagen. Also gab, glaube ich, 2 Passagen, wo ich gesagt habe, okay, Spiel, ich weiß, was du von mir willst. Ich habe jetzt nur keine Lust, das zu machen. Ich brauche schnell die Lösung, ich will wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber die allermeisten Rätsel waren tatsächlich interessant. Es gab dann zum Beispiel eins, wo du den Kurs des Schiffes anhand von so Kompassdaten nachbauen musst. Das war super. Also auch da gibt noch ein bisschen Luft nach oben. Ich bin jetzt sehr gespannt, wenn ich den zweiten Teil habe ich kurz schon mal reingespielt. Bin mal sehr gespannt, ob da und inwiefern die Rätsel da noch besser sind. Aber unter dem Strich würde ich sagen, die sind schon gut. Und vor allen Dingen lockern die auf. André hatte interessanterweise erzählt, dass er vor Jahren auch mal in dieses Nein-Nein-Nein reingespielt hat, und zwar auf dem iPad. Und offensichtlich gibt es oder gab es, so erzählt das André, in der iPad-Version kein Rätsel. Das war nur die Visual Novel.
Das ist ja auch ein Ding. Also, boah, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist.
Ich mir auch nicht. Nicht, weil die Visual Novel jetzt so schlecht ist, sondern weil man dann wahrscheinlich auch so ein bisschen viel deutlicher die Schwächen zutage treten.
Genau, ja.
So ein bisschen der Pacing-Wechsel fehlt, weil ich habe das eigentlich immer ganz, ganz gut genossen. Ich finde, das Spiel dosiert relativ gut zwischen jetzt fängt mir die Visual Novel so ein bisschen an langweilig zu werden, dann kommt aber schon eine Escape Room Passage. Und immer wenn du denkst, oh, jetzt war jetzt aber genug Escape Room, kriegst du auch erstmal wieder was erzählt und dein Hirn hat sozusagen Zeit, so ein paar neue Löffel drauf zu schaffen. Und dieser ständige Wechsel zwischen den Passagen, der sorgt für ein echt angenehmes Pacing in dem Spiel.
Ja, sehr spannend. Ich habe jetzt auf dem Zettel nur noch zwei Dinge stehen. Zum einen die Sache mit dem Spoiler, über die wir gleich noch gesondert sprechen. Keine Sorge, Menschen da draußen, wir achten darauf, dass wir das trennen. Und dann hätte ich noch eine Frage, wie deine Empfehlung aussähe für Menschen, die keinen Game Pass besitzen, also Geld dafür nochmal aktiv bezahlen. Bevor ich dich das aber frage, wollte ich dir nochmal die Gelegenheit geben, gibt's denn noch was, über das du spoilerfrei unbedingt sprechen möchtest?
Vielleicht spoilerfrei sei gesagt, ich finde das Ende total scheiße.
Okay.
Also das Ende will total viele interessante Dinge machen und eigentlich hat das Ende auch ein paar sehr interessante Sachen zu erzählen, aber dadurch, dass eben 95% des Spiels daraus bestehen, dass du eigentlich nichts erfährst, um am Ende die relevanten 5% als gewaltige Exposition vor den Latz geknallt zu bekommen, da lässt das Spiel halt sehr, sehr viel liegen.
Ist es denn trotzdem so ein Spiel, wo du sagst, naja, wie bei Game of Thrones auch, die 35 Staffeln, der Weg hat Spaß gemacht, auch wenn das Ziel enttäuscht ist?
Das habe ich bei Game of Thrones noch nie gesagt. Ich bin eigentlich jemand, dem ein schlechtes Ende die ganze Erzählung davor kaputt machen kann.
Oh, das ist ja schlimm, ja, na gut.
So schlecht fand ich das Ende hier nicht, weil es einige echt interessante Sachen macht, aber es ist halt ein Clusterfuck, weil viel zu viele Informationen und viel zu viele Twists auf einen Expositionshaufen geknallt werden. Das ist kein gutes Storytelling, das kann man besser lösen. Ich kann aber auch verstehen, insbesondere wenn ich jetzt in die Reviews der damaligen Zeit reingucke, warum halt so viele Leute gesagt haben, boah, und diese Twists am Ende. Weil auch gerade in der damaligen Zeit, gerade der eine Twist, auf den wir noch zu sprechen kommen, halt auch wirklich bestimmt gut gewesen sind. Und heute sitzt er halt davor und sagt, ach, weißt du, wenn ich viel mehr im Laufe des Spiels mir hätte zusammenpuzzeln können und das organisch dahin fließt, ich mag ja solche Twists, wie sie zum Beispiel bei Sixth Sense oder so passieren. Der Twist ist überraschend, wenn du es das erste Mal siehst, aber alles davor hat auf diesen Twist hingearbeitet und du hast ihn nur nicht gesehen. Das ist, finde ich, eine gute Twist-Erzählung. Das hier ist jetzt nicht unbedingt eine schlechte Twist-Erzählung, aber sie lebt halt extrem davon, dass du in dem ganzen Spiel halt quasi nie was rausfindest, dass Figuren, wie ich schon in dem einen Beispiel deutlich mache, aktiv sich wie die absoluten Vollhorste verhalten. Nein, lass uns nicht darüber reden, wer wir sind oder so. Nein, am Ende hört uns der Zero hier zu. Einfach weil es diese Verbindung der Charaktere und inwiefern die stattfindet oder auch nicht stattfindet, weil es das halt später für die Erzählung und die Twists braucht. Also das geht besser, aber es hat mich unter dem Strich gut genug unterhalten, dass ich jetzt sagen würde, wenn es das Ding für einen Zehner gibt und mit den gäbe und mit den genannten Einschränkungen und wenn man auf sowas mal Bock hat, dann würde ich sagen, die kann man schon mal investieren. Man kann es allerdings jetzt in dieser Neuauflage meines Wissens nicht einzeln kaufen, ich habe zumindest nirgends gefunden, sondern nur als Teil der Nonary Games Edition, die ich eingangs erwähnt habe, zusammen mit dem zweiten Teil. Und deswegen wird dieser Podcast einen zweiten Teil haben, sobald ich den zweiten Teil gespielt habe.
Da freue ich mich schon drauf. Bin gespannt, ob ich wieder eingeladen werde, wenn eine andere Stimme zu hören sein wird. Da wissen die Leute auch direkt, wie das Feedback-Gespräch ablief. Nein, natürlich ein großer Scherz. Aber ich konnte ihn nicht ignorieren. Genauso wie den fantastischen Nein-Nein-Nein-Witz zu Beginn. Ja, dann stehen wir jetzt vor dieser großen Schlucht. Wir können über die jetzt gleich drüber springen. Willst du noch die Leute verabschieden, die den Spoilerteil nicht mehr hören wollen?
Das mache ich gerne und ich verabschiede sie vielleicht mit einem, wenn es euch interessiert, was ich jetzt alles erzählt habe, und ich habe mich wirklich extrem bemüht, das sehr spoilerfrei zu tun. Die Sachen, die ich erzählt habe, sind eigentlich nur Dinge, die man in der ersten halben Spielstunde schon mitbekommt. Dann würde ich sagen, es lohnt sich durchaus. Ich bin ein bisschen positiv überrascht, weil ich eben reingegangen bin, gedacht habe, naja, irgendwie nach 10 Minuten oder so werde ich eh aus irgendwelchen Gründen keine Lust mehr drauf haben und dann ich mich versehen habe, wie spät ist schon? Scheiße.
Sehr gut.
Insofern, das kann man sich schon mal hinter die Ohren schreiben und ich bin jetzt gespannt, was ich zum zweiten Teil sagen werde, den viele Leute besser finden als den ersten, also auch erzählerisch und auf Rätselebene. Ich habe jetzt nur ein bisschen reingespielt, bislang finde ich ihn nicht so gut wie den ersten. Deswegen wird die große Wertschätzung, ist es sein Geld wert, erst im zweiten Teil dieses Podcasts mit dem zweiten Spiel kommen. Wir dachten nämlich, diesen Teil nehmen wir schon mal auf. Ich habe das durchgespielt, ich habe dazu was zu erzählen. Kann ja sein, dass ich jetzt nach einer Stunde mit dem zweiten Teil sage, ah, nee, doch nicht. Dann werden Sie es hier an dieser Stelle aber erfahren und aus welchen Gründen auch. Und dann ändert sich natürlich unter Umständen die Wertschätzung. Vielleicht sage ich am Ende ja auch, nee, schon das erste ist diese 25 Euro wert. Mhm. Wobei ich da sagen würde, wartet auf den Sale, dann einpacken. Aber mal gucken, was jetzt der zweite Teil damit macht. Ich bin gespannt.
Alles klar. Also mir wurde auch geholfen, bin ja hier auch wenig wissend reingestartet und weiß jetzt wesentlich mehr. Also vielen Dank auch dafür. Die Empfehlung unter Vorbehalt quasi halten wir mal so fest. Und jetzt öffnen wir quasi die Pforten zum inneren Bereich dieser Besprechung und dieses Raumes, in dem wir uns gedacht befinden. Die Menschen, die diesen Podcast zum Einschlafen gehört haben und jetzt unterbewusst den Spoiler reingespült kriegen, die haben jetzt nochmal die Chance aufzuwachen und die Folge zu beenden. Alle anderen, die noch gar nicht schlafen, könnt jetzt erst recht auf Pause klicken. Ansonsten soll es ab jetzt losgehen mit dem Spoiler-Teil und ich bin natürlich jetzt auch nochmal gespannt, in Gänze zu hören, was denn da
Nein.
in Gänze
Nein.
Alles,
Nein.
was du da nochmal uns erzählen willst.
Bin so, jetzt ganz gespannt. Ich erzählen will, das geht in Gänze. Ich werde hier nicht das Ende und den ganzen Plot zusammenfassen.
Nein, um Gottes Willen, ja, da kann ich den Raum verlassen.
Weil eben sehr viel am Ende kommt. Also, ich vereinfache das Ganze jetzt insbesondere, deswegen gibt es diesen Spoiler-Teil, weil ich den Twist in der Original-DS-Version so fantastisch finde und es schade finde, dass ich den nie gespielt habe, weil der eben nur auf dem DS funktioniert und ich habe mir jetzt nachgelesen. Und meine Damen und Herren, der Twist geht so. Es stellt sich heraus, und ich muss ein bisschen ausholen, es stellt sich heraus, dass dieses Nonary-Game, das der böse Zero da mit uns spielt, eine Neuauflage des ersten Nonary-Games ist, das vor 9 Jahren stattgefunden hat und wo eine Gruppe von Kindern von einem pharmazeutischen Konzern entführt wurden, um ein großes Telepathie-Experiment im Rahmen dieses Nonary-Games zu machen. Und vielmehr müssen wir da gar nicht sonderlich ins Detail gehen, wie das alles funktioniert hat. Das muss ich hier auch gar nicht spoilern. Teilweise ist das auch unnötig kompliziert und wo die Motivation des Bösewichts war und so weiter, lassen wir alles mal eine Runde weg. Es gab also vor 9 Jahren schon mal dieses Nonary-Game. Und im Zuge dieses Telepathie-Experimentes stellt sich heraus, dass eine der Figuren, mit der wir zusammen an Bord des Schiffes sind, vor 9, also nicht nur eine, sondern mehrere sogar, aber eine hat auch vor 9 Jahren an diesem Experiment teilgenommen. Und der Twist am Ende in der DS-Version ist, die kommuniziert mit uns über so eine Art telepathisches Feld mit ihrem Ich von vor 9 Jahren. Und der Twist der DS-Version ist, wir haben ja eingangs schon drüber geredet, es gibt ja oben, gibt ja diese zweigeteilten Bildschirme. Der zweite Bildschirm, der untere Bildschirm, war die ganze Zeit nicht das, was du als Junpei gesehen hast, sondern das war das, was das Mädchen vor 9 Jahren gesehen hat und dir telepathisch übermittelt.
Ja, es ist schon crazy shit. Also
das ist aber schon geil. Also die Hardware zum Teil deines Plot-Twists zu machen, ist schon echt, echt geil.
Voll. Ich finde das auch toll. Ich kann dazu gar nicht mehr sagen, außer genau, was du gerade beschrieben hast, die Eingabegeräte zu nutzen, um so einen Twist vorzubereiten. Das ist ja dann auch was wunderbar mit diesem Medium funktioniert und man nicht bei einem Film zum Beispiel so einfach nachstellen kann. Wobei, da habe ich letztens in einem Filmpodcast auch von einem Film gehört, der diesen Twist mit dem Fernseher, den man daheim quasi stehen hat, versucht. Älterer Film auch schon. Aber das finde ich auch toll. Also ich höre zu und dachte mir beim Zuhören, allein deswegen hätte ich es gerne gespielt. Dann denke ich mir aber auch wieder, ich weiß es ja jetzt schon, deswegen wohl eher nicht.
Ja, es war mir halt ein Bedürfnis, auf diesen Twist hier nochmal explizit in einem Spoiler-Teil hinzuweisen, weil ich davor saß, nachdem ich eben geguckt habe, naja, was ist denn dieses und was ist denn der Twist, den es jetzt in der Version nicht mehr gibt? Weil es mir, weißt du, du sitzt halt davor und denkst dir so ein, warum sollten sie den Twist rausgenommen haben? Ja, makes no sense. Und dann liest du den halt, also oh, A, verstehe ich, warum sie den Twist haben rausnehmen müssen und B, meine Fresse, das ist mal eine geile Idee für einen Twist. Jetzt unabhängig davon, wie er in dieser konkreten Story funktioniert, aber das gehört einfach an dieser Stelle mal explizit gelobt. Was für eine geile Twist-Idee.
Das Beispiel müssen wir mal wieder aufgreifen, wenn wir mal irgendwann tatsächlich einen Sonntagspodcast über Twists in Spielen machen sollten. Mhm. Das finde ich mal ganz interessant. Ja. Wird wahrscheinlich einen Podcast, den die Leute schreiend vor Angst anhören werden, weil sie nie wissen, welches Spiel wir als nächstes spoilern.
Ich glaube auch, das war nicht das einzige Spiel, das eben diese besondere Hardware des DSs auf so eine Art und Weise genutzt hat. Könnte mir vorstellen, da gibt's noch einige und im Hinterkopf dachte ich, habe das immer mal wieder gehört, aber hier in diesem konkreten Falle sozusagen zu sagen, pass mal auf, das, was die ganze Zeit auf deinem unteren Bildschirm passiert, das hast nicht du gesehen, sondern es ist eine andere Perspektive. Und das ist eine coole Idee, das ist eine geile Idee. Und da finde ich es jetzt tatsächlich ein bisschen schade, dass ich das früher nicht gespielt habe. Wobei, früher war dann offensichtlich so, um dieses Ende, das ist so, wenn ich es richtig verstanden habe, erfährt man das erst beim True Ending. Also mindestens einmal musst du das ganze Spiel durchgespielt haben, um es nachher nochmal in Gänze mit allen Puzzles, die du schon kennst, nochmal durchzuspielen, weil ja die DS-Version diese Flowchart nicht hatte.
Mensch, 5% maximal, haben es gesehen, ja, sag ich mal.
Also wo man sich auch immer wieder bei diesen, also es ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag, aber wieso macht man sowas?
Ja.
Also insbesondere, wenn du nicht die technischen Möglichkeiten oder sowas hast, eben so Rückspringen oder Vorspulfunktionen und so zu machen, sondern wo du wirklich jemandem sagst, jetzt spielst du das ganze Ding mit allen Puzzles teilweise. Gut, sind nicht unbedingt identisch, weil du dann durch andere Türen gehst, aber viele Teile sind identisch. Das zwinge ich dich jetzt alles nochmal zu spielen. Also nur damit ich dann das Beste sehen kann, was dein Spiel zu bieten hat, nämlich diesen einen fantastischen Twist. Das ist echt ein bisschen so, als würde Sixth Sense sagen. verschluck ich mich sogar.
Das ist aber so gut gewesen, als würde Sixth Sense genau das sagen.
Ja, genau. Okay, das lassen wir drin, meine Damen und Herren. Nein, das würde Sixth Sense sagen, du musst mich zweimal gucken und erst beim zweiten Mal zeige ich dir den Twist. So, ja, nein.
Ja,
genau.
Ja, also, wie man im christlichen Mittelalter sagen würde, Gottlob ist jetzt diese Flowchart mit drin, die ja offenbar, von der du ja schon erzählt hast, die da viel, ich sag mal, Frust, so würde ich es nämlich empfinden, rausnimmt. Man kann dann zu den Punkten wieder springen, an den Verästelungen weiterspielen, halte ich für sehr sinnvoll.
Ja, so, jetzt bin ich gespannt auf Teil 2, meine Damen und Herren. Vielen Dank an den Herrn Schott, dass er sich die Stunde Zeit genommen hat, mit
mir
über dieses Zero Escape zu plaudern. Das ist ein wirklich super interessantes Spiel gewesen. Ich hoffe, die Folge war für euch interessant. Ich hoffe, ihr habt auch noch ein bisschen Lust, euch dann anzuhören, wie es beim Nachfolger so abläuft. Da gibt es auch wieder so ein Spiel, ein bisschen in abgewandelter Form. Jetzt gibt es keinen gasmaskentragenden Zero mehr, sondern es gibt einen Zero der Dritte und das ist irgendwie ein kleines Kuschelhäschen. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, meine Damen und Herren. Demnächst vielleicht mehr an dieser Stelle oder zumindest wahrscheinlich mehr an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet das ähnlich interessant wie ich, dieses kleine, aber in vielerlei Hinsicht feine Spielchen. Und wir hören uns dann einfach bei Gelegenheit, würde ich sagen, wieder. Und ich gehe jetzt mal gucken, wie ich aus meinem Wohnzimmer rauskomme.
Fun Fact, 9 ist meine Lieblingszahl.
Du hast Lieblingszahlen?
3, 7 und 9. Das ist, die machen was mit mir. Ich kann dir auch nicht sagen, warum.
Okay, meine Damen und Herren, Lieblingszahlen. Ja, jetzt habe ich was zu tun. Habe ich eine Lieblingszahl? Wir werden es hören. Bis dahin.